Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Die allermeisten von uns werden die eine Lieblingsfigur haben. Meine persönliche ist die Katze mit Hut, die unter anderem mit einem Stolpervogel und einer Puddingbrumsel eine WG aufgemacht hat. Für viele andere ist es das Urmel aus dem Eis oder Jim Knopf. Die Augsburger Puppenkiste hat sich mit ihren fantasievollen Marionettengeschichten in unser kollektives Gedächtnis gebrannt. Der Schriftsteller Thomas Hettche hat sich in seinem Roman Herzfaden mit der Geschichte der Puppenbühne auseinandergesetzt und die Stadt Landau wiederum setzt sich gerade intensiv mit diesem Roman auseinander. Darüber spreche ich nun mit Thomas Hettche. Hallo.
Hallo.
Herr Hettche, Sie sind 1964 geboren in der Nähe von Gießen und seit den 50er Jahren, seit Mitte der 50er, war die Augsburger Puppenkiste im Fernsehen zu sehen. Verbinden Sie Kindheitserinnerungen mit den Marionetten?
Aber ja, in meiner Kindheit gab es ja noch quasi keine Medien außer dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da war die Alternative Puppenkiste oder Rauchende Colts oder Raumschiff Enterprise. Und insofern ist das für mich eine ganz wichtige Erinnerung.
Und was war Ihre Lieblingsfigur?
Ja, ich fand ja, wenn man mit Menschen spricht, mit dem Buch habe ich ja viele Lesungen gemacht und dann mit vielen Leuten gesprochen, die mir ihre Erfahrungen erzählt haben. Das ist sehr faszinierend, weil das ist, glaube ich, wirklich altersabhängig. Das Zeitfenster sind so immer 2-3 Jahre, wo man als Kind, als Jugendlicher das damals wahrgenommen hat und kommt darauf an, wie alt jemand ist. Da sind die Figuren völlig verschieden. Das, was Sie gerade sagten, kenne ich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Für mich war es in der Tat wirklich das Urmeln und Zappotrump mit der Höhle und dem geheimnisvollen, unheimlichen Schrumpfe, was mich besonders fasziniert hat.
Ja, Sie haben ja auch 2 Töchter. Konnten Sie denen auch die Augsburger Puppenkiste näher bringen? Weil bei meinen Kindern hat das tatsächlich nicht mehr funktioniert. Die sind so verhunzt von den modernen Medien. Ging das bei Ihren Töchtern noch?
Ja, die sind sehr verschieden alt und das läuft ja Ewigkeiten schon nicht mehr im Fernsehen. Bei einer älteren Tochter hat das mit DVDs noch funktioniert. Die fand das auch sehr interessant, vor allem Jim Knopf und so. Bei der Kleinen, die sehr viel jünger ist, nicht mehr. Sie haben recht, da hat sich was, glaube ich, in unserem Medienverhalten geändert. Ich würde mal sagen, der Illusionsgrad der Kindererzählung ist so viel immersiver geworden, sag ich mal, so viel perfekter, dass dieser Reiz des Gebastelten und des Unfertigen, dass der nicht mehr unbedingt so gutiert wird heute. Das stimmt schon.
Ja, schade eigentlich.
Ja.
In Ihrem Roman Herzfaden, der ja übrigens, das darf nicht unerwähnt bleiben, für den Deutschen Buchpreis 2020 nominiert war, da werden dann tatsächlich einige Figuren aus der Augsburger Puppenkiste lebendig. Es geht aber vor allem um die Familie Oehmichen, besonders um Hannelore Oehmichen, genannt Hatü, und wie deren Familie unter widrigsten Umständen im Zweiten Weltkrieg die Marionettenbühne gegründet hat in Augsburg und wie sie dann kurz nach der Gründung in einer Bombennacht zerstört wurde und dann um die Entwicklung der Puppenkiste nach dem Krieg. Wann ist Ihnen die Person Hatü Oehmichen erstmals begegnet? Wie sind Sie auf deren Vita gestoßen?
Also mir ging es natürlich wie allen anderen, man weiß ja nichts über die Menschen, die Puppenkiste erfunden haben. Und irgendwann erzählte mir in der Tat jemand, der aus Augsburg kommt, erzählte mir von dieser Geschichte. Und das hat mich wirklich sofort elektrisiert. Das ist ja meistens so, dass die Stoffe, die man dann zum Roman macht, was ja immer heißt, dass man 2 Jahre, 3 Jahre oder auch länger sich so einer Geschichte verpflichtet, das trifft mich immer unerwartet und überraschend, aber mit der Intensität, die es dann unabweisbar macht. Und ich hörte diese Geschichte und mir war klar, dass das die Generation meiner Eltern ist. Also meine Mutter ist im selben Jahr geboren wie Hannelore Oehmichen und ich dachte, ach, das ist doch sehr faszinierend. Das sind Menschen, die, eine Generation, die quasi im Faschismus aufgewachsen ist und nur die ideologische Indoktrination des Faschismus kannte und dann nach dem Krieg eben klarkommen musste mit einer völlig veränderten Welt, um es mal so wertfrei zu sagen. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie Hannelore Oehmichen, ihre Schwester, es waren ja 2 Schwestern, dass die nach dem Krieg 47 die Puppenkiste gegründet haben. Mit ihrem Vater, der schon im Krieg Puppentheater gemacht hat, der war Oberspielleiter in Augsburg und hat sich dann im Laufe des Faschismus, er hat mal gesagt, er wolle nicht mehr mit Menschen arbeiten, weil die nicht wahrhaftig seien. Und er hat dann mit seinen beiden Töchtern nach dem Krieg das gegründet. Und ich fand das so faszinierend, wie junge Menschen, die waren damals ja eben 30 geboren, also 17, 18, wie die nach dieser ganzen ideologischen Indoktrination, wie die eben Neuanfang gesucht haben. Und das hat mich interessiert und habe mit der Schwester, die noch lebt, gesprochen war, natürlich auch in Augsburg und so. Und man kann dann sehen, wie die einen neuen Weg gesucht haben in eine demokratische Gesellschaft und sich von diesen Prägungen versucht haben, loszumachen.
Ich habe ja tatsächlich auch bei der Lektüre Ihres Buches gelernt, dass die Augsburger Puppenkiste auch gegründet wurde, weil Vater Oehmichen nicht in einem anderen staatlichen Theater mehr arbeiten konnte, weil er dieses Entnazifizierungsverfahren nicht machen konnte. Also Sie haben durchaus auch viele spannende Details aus dieser Zeit ausgegraben. Wie genau haben Sie da recherchiert? Sind Sie auch in Archive gestiegen?
Also das stimmt so nicht ganz. Die Eröffnung war 1947 und da war er noch nicht entnazifiziert. Der ist danach, hat das schon geworden. Er war auch wieder ein sehr typischer Charakter der Zeit. Er war mit Sicherheit kein Nazi, aber er hat das Oberspielleiter in Augsburg und das Augsburger Theater ist von den Nazis renoviert worden, war ja so ein bisschen ausgesetzt und hat einerseits in der Tat jüdische Mitarbeiter entlassen, hat andererseits aber auch Stücke gespielt in Augsburg, die verboten waren, hat ihn an der Zensur vorbeigemogelt. Also ein sehr ambivalenter Charakter. Und insofern kann man ihn nicht so eindeutig fassen. Recherche war, ich war da in Augsburg, da gibt es die Zeitung Augsburger Allgemeine, da gibt es ein Archiv in dem Bereich drin, habe mit vielen Zeitzeugen gesprochen, also mit noch lebenden Mitarbeitern der Puppenkiste. Und vor allem war wichtig, der Jürgen Marschall ist der Sohn, der die heute leitet, mit dem habe ich gesprochen. Und die Schwester von Hannelore lebt eben noch und mit der habe ich lange Interviews geführt und mir erzählen lassen, wie das war.
Kommen wir mal zur Form des Buches, denn Sie sind ja mit dem Roman ein gewisses Wagnis eingegangen, wie ich finde. Eine fantastische, märchenhafte Ebene aus der Gegenwart wird da eben verknüpft mit den realen Fürchterlichkeiten des Zweiten Weltkriegs, der Judenverfolgung und eben der Biografie von Hannelore Oehmichen. Warum sind Sie dieses Wagnis mit den beiden Erzählebenen eingegangen? Was ist Ihnen daran so wichtig?
Ja, wichtig war mir wirklich die Faszination, die Puppen haben. Wissen Sie, das Tolle, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass natürlich heute die Kinder nicht mehr so richtig umgehen können mit diesen merkwürdigen Dingen. Walter Oehmichen sagt irgendwann im Roman mal, wir wedeln mit einem Stück Holz. Und Puppenspiel ist ja wirklich was Faszinierendes deshalb, weil das so ganz einfache Materialien sind. Wirklich ein Stück Holz, ein Puppenkopf, der geschnitzt ist, der auch keine Mimik hat, angemalt, mit Fäden, die man sieht. Und diese Einfachheit entfaltet aber, lässt sich darauf ein und entfaltet dann eine ungeheure illusionäre Kraft, sage ich mal. Und ich wollte eben das nicht historisch erzählen, was damals geschehen ist, vor allem das auch, aber ich wollte eben auch die Faszination dieser Illusionsbildung mit erzählen. Und dafür dachte ich, muss ich auch eine Gegenwartsebene haben, die das nicht so weit wegrückt, sondern die eine Geschichte erzählt, wie jemand in die Faszinationsmacht dieser Puppen gerät. Und das ist bei mir ein junges Mädchen, das eben der Puppenkiste ist und dann auf geheimnisvolle Wege, auf einen geheimnisvollen Dachboden gerät, wo es zu tun bekommt, unter anderem mit einem ziemlich bösen Kasper.
Ja, der Kasper, das dürfen wir jetzt nicht spoilern, was es mit dem auf sich hat, aber der zieht sich auf unheimliche Weise durch das Buch. Es ist ja so, dass schon in Ihrem gefeierten Debüt Ludwig muss sterben, Sie diese märchenhaften Elemente verwendet haben. Jahrhundertealte Figuren tauchen darin in der Jetztzeit auf. Gab es deswegen eigentlich je Diskussion mit Ihrem Lektorat? Also gerade bei einem Debüt sind Verlage ja vielleicht eher vorsichtig, was so ungewöhnliche Stilmittel angeht, oder?
Gott, das ist ja bei Ewigkeiten her, dass Sie das nur ausgegraben haben. Also nein, also Sie haben natürlich recht. Ich glaube, in der Tat geht es mir bei meinen Büchern immer. Also es geht um eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Es geht aber auch um die Faszination von Geschichten selber. Auf welche Art und Weise, welche Sachen uns in Bann schlagen, uns beeindrucken, auch gefährlich sein können. Die Faszination, die man entwickelt. Und das war in der Tat beim Debüt auch schon. Damals, das war 1989, waren die eigentlich bei Surkamp ganz begeistert von dem Ton des Buches. Und da gab es eigentlich keine Debatten, muss ich sagen.
Ja, und der Erfolg gab Ihnen recht. Ludwig muss sterben, wurde begeistert aufgenommen. Sie haben das Buch noch als Student geschrieben, richtig? Wann wurde Ihnen klar, dass Sie da an was sitzen, was Sie veröffentlichen wollen? Und wann sind Sie dann zum nicht ganz unbedeutenden Surkamp-Verlag gegangen und haben gesagt, ich habe da was geschrieben?
Ach, da war ich wirklich wahnsinnig jung. Ich habe studiert, also Germanistik, ich habe wahnsinnig viel gelesen als Jugendlicher und wollte unbedingt das auch studieren und habe daneben angefangen zu schreiben. Ich hatte eine wunderbare Deutschlehrerin. Ich komme selber eher aus einem bildungsfernen Haushalt, da gab es wenig Bücher, aber ich hatte so eine tolle Deutschlehrerin, die mir dann Bücher geliehen hat und mit mir über die Sachen gesprochen hat, auch außerhalb des Unterrichts. Und dann fängt man irgendwann als Jugendlicher an zu schreiben, erst mit Gedichten und dann Geschichten und sowas. Aber ich habe das selber, ich bin oft gefragt, ob das dann so ein Lebensentschluss war, jetzt Autor zu werden. Das war es aber eigentlich nicht. Als Jugendlicher kann man überhaupt sowieso nicht beurteilen, ob man gut oder wie gut man ist oder ob einem noch was einfällt und sowas. Und das heißt, das lief immer so neben dem Studium her. Und dann gab es in Hessen, gibt so einen Wettbewerb für junge Autoren von 16 bis 25, glaube ich, geht das. Und Da habe ich dann meine Geschichte eingeschickt und dann habe ich diesen Preis gewonnen und dann kam Surkamp auf mich zu. Der damals noch sehr junge Lektor Christian Döring hat mich dann angeschrieben, ob ich denn was anderes hätte. Und dann dachte ich, ach, dann lässt du die doch mal ran und lässt die Uni mal ein bisschen schleifen und schreibt einen Roman. Und das war eher so rum, hat das dann funktioniert.
In Landau in der Pfalz ist ja Ihr Roman Herzfaden aktuell ziemlich sicher das Buch, das auf den meisten Nachttischen liegt. Denn unter dem Motto Landau liest ein Buch, widmen sich die Landauerinnen und Landauer über mehrere Wochen ganz intensiv dem Roman. Unter anderem mit verschiedenen Veranstaltungen. Sie werden auch selbst vor Ort sein. Von den Millionen Büchern, die es auf der Welt gibt, hat man sich in Landau also für einen ihrer Romane entschieden. Eine größere Liebeserklärung gibt es für einen Autor wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, das war eine tolle Nachricht. Und was Sie gerade sagen, die Vorstellung, dass dieses Buch vielleicht auf mehreren Nachttischen liegt, finde ich ganz toll. Als Autor möchte man immer gelesen werden. Und wenn dann auch noch, ich finde das Konzept ja auch sehr schön, weil das heißt ja, dass dann nicht jeder für sich alleine liest, sondern dass es dann auch Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen über das, was man eben zusammen liest auf eine gewisse Weise. Und das finde ich eine ganz tolle Idee. Und ich freue mich auch sehr, nächste Woche 2 Tage in Landau zu sein und da 2 Veranstaltungen zu machen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Herzfaden ist vor knapp 3 Jahren erschienen. Seitdem haben Sie weitergearbeitet natürlich. Im September soll Ihr neuer Roman erscheinen, über den ich Sie auch noch ausfragen möchte. Aber vorher würde ich gerne wissen, wie ist das, sich durch so eine Veranstaltung wie in Landau nochmal intensiv mit einem in Anführungszeichen alten Buch auseinanderzusetzen? Haben Sie es zum Beispiel jetzt nochmal selbst gelesen?
Das ist immer komisch. Also in der Regel ist es ja so, dass man dann, wenn das Buch erscheint, dass man dann auf Lesereise geht. Bei mir ist das oft so ein halbes Jahr lang, eben immer wieder aus dem Buch vorliest und mit den Menschen drüber spricht. Und das ist irgendwie organisch und da ist man auch noch in dem Stoff drin. Und wenn man dann in den neuen Stoff eintaucht, ist das nicht so, dass das alte Buch quasi irgendwie unwichtig würde, aber man ist einfach woanders. Aber da kann der Leser ja nichts für und insofern muss man sich dann wieder zurückdenken, wie das damals war. Und vor unserem Interview dachte ich, oh Gott, muss ich nochmal reinschauen, welche Figuren da eigentlich vorkommen. Von der Puppenkiste, weil als Autor ist man immer so Kurzzeitspezialist. Im Grunde ist es ein sehr schöner Rhythmus, weil man stürzt sich eben mit Haut und Haar in ein Thema. Ich habe mal einen Roman über die Pfaueninseln, das ist eine kleine Insel bei Berlin, geschrieben. Und danach wurde ich oft angesprochen, ob ich denn so ein Gartenexperte sei, weil da ist so ein Garten, der wurde von dem berühmten Linné angelegt. Und für ein Jahr war ich sozusagen Spezialist für englische Gärten. De facto kann ich aber keine Rose von der Primel unterscheiden, um etwas zu übertreiben. Und so ist es mit den Themen immer. Man stürzt völlig hinein, aber man legt sie dann auch wieder ab und geht ins Nächste. Und das macht natürlich dann solche Veranstaltungen mit Büchern, die etwas zurückliegen, auch ein bisschen schwierig, aber gibt auch die Möglichkeit natürlich mit Abstand nochmal einen neuen Blick auf das eigene Schreiben zu werfen.
Wie selbstkritisch sind Sie dann eigentlich? Oder anders gefragt, wie zufrieden sind Sie in der Regel mit einem Buch, wenn es frisch aus dem Druck kommt?
Oh, das ist, also, wenn man das Manuskript abgeschlossen hat, dann geht das in den Verlag und dann beginnt das Lektorat und dann wird überarbeitet. Und wenn man es abgibt, ich habe selber, in der Regel gibt es mindestens 10 Fassungen, bevor das Buch dann in den Verlag kommt und dann gibt es Lektorat, damit wieder überarbeitet. Und es ist ein Prozess, den man eigentlich nie abschließen kann. Muss man aber, weil der Verlag das Buch gerne veröffentlichen würde und man selber auch irgendwann auch aus dem Stoff wieder raus möchte. Im besten Fall gibt es einen Augenblick, wenn man sagt, gut, damit kann ich meinen Frieden machen und das ist ganz in Ordnung, so wie es ist. Aber gerade bei Lesung habe ich immer die Tendenz, eigentlich jeden Satz wieder umbauen zu wollen, weil ich denke, das stimmt doch nicht so ganz und das stimmt nicht ganz. Weil das ist ja ein ganz feines Geflecht. Das ist ja nicht nur die Geschichte, die einen Faden hat, der irgendwie, oder einen Bogen, der gespannt wird, sondern in jedem Satz werden ja kleine Signale gesendet, die der Leser in der Regel auch gar nicht bewusst mitbekommt. Und da kann man natürlich ganz viel feinjustieren sozusagen. Und das ist ein Prozess, der ist eigentlich nicht abschließbar. Insofern ist man eigentlich nur für einen ganz kurzen Augenblick, wenn man es dann gedruckt in Händen hält, wenn es dann schön aussieht, schön gemacht ist, einen schönen Umschlag hat, dann ist man zufrieden und dann beginnt gleich wieder irgendwie das, ach ja, da könnte man was ändern, da könnte man was ändern.
Sprich, das heißt, beim Schreiben sind Sie auch einer von diesen Pfeilern, die nochmal hin und her schieben und nochmal neu überlegen. Sie sind keiner von denen, wo es so rausfließt, die es angeblich auch gibt, solche Autoren.
Ja, ich kenne auch welche, die wirklich so arbeiten. Ich bewundere das sehr. Aber wissen Sie, Schreiben hat ganz viel zu tun mit einem Ton, den man als Autor im eigenen Kopf hört. Ein Ton, der einen durch die Geschichte trägt. Und es gibt Autoren, die haben sozusagen einen persönlichen Ton, der über viele Bücher oft gleich bleibt. Und das sind oft die Autoren, die wirklich bewundernswert ohne Bearbeitung durchkommen mit ihren Stoffen. Und ich bin irgendwie anders. Es gibt Autoren, die sich für jedes Thema einen neuen Ton suchen müssen. Und wenn Sie meine Bücher angucken, werden Sie feststellen, dass eigentlich jedes Buch anders erzählt ist und auch einen anderen Klang hat, würde ich mal sagen. Und das ist, ich finde das eine große Faszination, weil Beim Anfang hat man eine Geschichte, aber man weiß ja nicht, wie die erzählt wird. Die Geschichte ist das, was nachher in den Sätzen steht, aber die hat man noch nicht. Und das ist ein Abenteuer wie so in See stechen. Man lässt sich darauf ein, weiß aber nicht, wo man landen wird. Und diesen Ton zu finden immer neu und dann auch zu halten und zu gucken, was diesen Ton ausmacht und wie das klingen soll, das ist eigentlich das Abenteuer des Schreibens. Und insofern ist das nicht immer dasselbe.
Sinkende Sterne heißt das Buch, auf das sich Ihre Leserinnen und Leser als nächstes freuen dürfen. Anfang September soll es erscheinen. Ihr Verlag Kiepenheuer & Witsch hat bereits einen Pressetext veröffentlicht. Darin heißt es, Thomas Hettche erzählt, wie er nach dem Tod seiner Eltern in die Schweiz reist, um das Ferienhaus zu verkaufen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Doch was realistisch beginnt, wird schnell zu einer fantastischen, märchenhaften Geschichte. Da ist es wieder das Märchenhafte.
Da ist es wieder.
Diesmal offenbar vereint mit autobiografischen Anteilen. Können Sie noch ein bisschen mehr verraten?
Ich spreche ja wahnsinnig ungern über noch nicht erschienene Bücher. Ja, was soll ich sagen? Das ist wirklich wieder was völlig anderes, weil es ein Text ist, der einerseits wirklich sehr autobiografisch ist, andererseits aber dann wirklich fantastische Elemente. Also dieses Ich, was eigentlich ich selber bin, wird dann in etwas hineingeführt, was dann wiederum nicht realistisch ist. Und das hat damit zu tun, es gibt kein Ferienhaus meiner Eltern in der Schweiz, das darf ich, glaube ich, verraten, aber es gibt ein kleines, winziges Chalet, in dem ich selber 20 Jahre immer gearbeitet habe, in den Bergen, ziemlich hoch, ziemlich ausgesetzt, ziemlich einsam. Und diese 20 Jahre Erfahrung in dieser Schweizer Natur, in dieser Bergwelt, die wollte ich gerne, da ist einfach sehr vieles an Eindrücken und an Gefühlen und Bildern in den 20 Jahren hat sich angesammelt, das wollte ich gerne nutzen und in eine Geschichte umsetzen.
Klingt spannend. Thomas Hettche, alle unsere prominenten Gesprächspartner haben einen Musikwunsch frei. Sie haben sich für einen Titel der einstürzenden Neubauten entschieden. Warum?
Weil ich Blixer Gabriels Stimme einfach super finde und das ist die letzte Platte, sagt man auch Platte, ich weiß es nicht, die ich sehr mochte, weil da ganz tolle Lieder drauf sind. Und das Lied heißt Alles in allem und das beschreibt so ein bisschen, weil ich dachte, wir werden sicher darüber reden, wie man schreibt. Und das Alles in allem ist so eine Formel, die mir eigentlich sehr gefällt für den Ansatz. Also ich glaube, wenn man ein Buch schreibt, dann sagt man ja oft, man möchte die und die Geschichte erzählen, aber im Grunde sind ja alle Geschichten miteinander verbunden. Und wenn man darüber nachdenkt, hat man eigentlich immer das Gefühl, dass man die ganze Welt miterzählen muss. Und deshalb fand ich Alles in allem so schön. Außerdem kommt eine Marionette vor.
Der Schriftsteller Thomas Hettche bei der Veranstaltungsreihe Landau liest ein Buch zu seinem Roman Herzfaden. Ist er zu Gast am 16. Juni für ein öffentliches SWR 2 Zeitgenossengespräch und am 17. Juni zu einer Lesung mit Marionettenspiel. Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas Hettche.
Sehr gerne.